Ein Hallo und herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 71 und wir sind nochmal zurück. Und das im Dezember, zwar sind wir mitten im Dezember, aber dennoch ist uns die Lust auf einer neuen Folge nicht vergangen. Und mit dabei, wie immer, ist mein geschätzter Kollege David Bücker. Hallo David!
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir wollten uns auf jeden Fall in der Vorweihnachtszeit noch einmal bei euch melden, nachdem ihr den Champions League-Schreck alle verdaut habt im November. Wir haben ja ausgiebig in der letzten Folge drüber gesprochen. Korrigieren an dieser Stelle, das Finale läuft nicht bei Netflix, sondern bei Paramount. Das ZDF hat die Highlight-Rechte bekommen und wir können noch nichts zum Europapokal im Fußball im Sportmecker TV, Sportmecker Österreich ab 2027 sagen. Trotzdem haben wir ganz viele Zuschriften von euch bekommen, auf die wir gleich eingehen, haben euch aber natürlich auch noch die neuesten News der letzten Tage mitgebracht, auch wenn wir euch jetzt bei Insta nicht nach euren Themen gefragt haben. Natürlich könnt ihr danach dann wieder schreiben, was wir vergessen haben, was wir euch vielleicht vorenthalten haben, was ihr noch zu ergänzen habt. @screentime.sport bei Instagram. Ansonsten kümmern wir uns heute um die Frauen-Handball-Weltmeisterschaft, die in Deutschland unter anderem gerade stattfindet. Wir sprechen über die WM im nächsten Jahr im Fußball. Was hat Magenta vor? Wir sprechen über Copa del Rey. Wir sprechen über die Formel E. Wir sprechen über RTL-NFL-Konferenzen, den Start der Darts-WM und das Ende der Formel-1-Saison. Ich denke, das in aller Kürze, Luca. Und wir steigen direkt mal ein. Wie blickst du jetzt mit so ein paar Wochen Abstand auf die Vergabe, die UC3, wenn man es denn so sagen darf, in Sachen Europapokal für die großen Märkte, zu denen auch Deutschland gehört, was dabei rumgekommen ist?
Ja, dennoch muss man eigentlich sagen, klar, jetzt hatten wir einen neuen Streamingdienst Paramount Plus mit dabei. Ich meine, in gewisser Weise haben wir es ja auch schon das erste Mal gesehen bei den Frauen. Da ist ja Disney Plus dazugekommen anstatt Netflix und jetzt betrifft das ja auch die Männer. Ich muss oder bin einfach mal gespannt, wie man das umsetzen wird, ob man das ähnlich umsetzen wird, wie man das jetzt aktuell in den USA macht, mit einem großen Studio. Wahrscheinlich wird es dann dieses Studio dann auch in Deutschland sein, wenn man das macht. Kann ich mir durchaus vorstellen, nicht in London, wo die Crew dann auch sitzt. Die ist ja exklusiv erstmal für den US-Markt produziert. Das wird sich ja dann in dem nächsten rechten Abschnitt dann auch ändern. Da werden die UK, der UK-Markt dann auch mit dabei sein. Deswegen sind wir mal gespannt und vor allem finde ich es interessant, wie das Thema ja nicht um nur Champions League angeht, sondern finde ich mit Europa League, dass da The Zone im Endeffekt ja zugeschlagen hat. Das haben wir in gewisser Weise ja auch so besprochen, dass es ja ein Notnagel gewesen ist oder dass man das so ausgerichtet hat, dass man da nicht ganz leer ausgeht. Aber ich denke mal, das ist für The Zone, da bist du ja auch so im Boot gewesen, gar nicht mal schlecht, weil dann können die ja die Teams, die am Sonntag in der Bundesliga spielen, etwas besser begleiten und so ist das Programm dafür etwas stimmiger.
Genau, die DAZN-Chefin Alice Massia hat auch gesagt, wir zeigen mehr europäische Fußball-Action als je zuvor. Unsere Entscheidung spiegelt eine disziplinierte, langfristige Strategie wider, die darauf ausgerichtet ist, Fans und Partnern den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns darauf, allen deutschen Fans weiterhin magische Europapokalnächte live auf DAZN zu zeigen, weil RTL eben die Europa League und Conference League Rechte verliert und wir haben Zuschriften von euch bekommen, Luca. Auf die gehen wir jetzt mal ein, du sprichst DAZN schon an. Nils hat uns geschrieben, interessant wird für 2027 die Reaktion von DAZN. Ein Unlimited-Abo für 35 Euro ist nun nicht mehr vermittelbar. Bundesliga-Konferenz plus Sonntagsspiele plus Europa League sind keine 35 Euro wert. NFL, Darts und den Handball-Europapokal müssen sie nach 2026 zwingend halten, da es nach Verlust von NHL, Frauen-Champions League und NBA nicht mehr viel Masse gibt.
Das stimmt. Also ich bin mal gespannt, wie das Thema Darts sich generell auch im Pay-TV-Bereich entwickeln wird. Ich meine, das sowieso auch, aber Pay-TV ist jetzt mal auch im Jahr gesehen ja auch kein uninteressanter Markt, deswegen weiß ich nicht, wie da auch zum Beispiel Sky drauf reagieren wird, was man dann beim Thema Darts macht. Man hat ja zumindest aktuell noch die Möglichkeit mit den NBC, also mit den Kollegen in dem Sinne in-house ja dann zu sagen, UK, dass man da eine bessere Vernetzung macht. Aber wie sich das dann weiterentwickeln wird bei Sky, ist ja sowieso noch eine Schwebe. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sky ja immer mehr und auch DAZN zwangsweise aufgrund von Verlusten von solchen Rechten etwas sich breiter aufstellen muss, um halt eben so Kosten halten zu können mit Monatspreisen von, ich sage es mal, 30 plus, 30, 40 Euro im Monat. dass man da sagen kann, dass man sich rechtetechnisch besser aufstellen und breiter aufstellen muss als nur Fußball. Und das muss DAZN in gewisser Weise, wie es ja auch beschrieben wird, auf jeden Fall machen. Also Darts, gerade jetzt zur WM, ist dann halt auch sehr gefragt.
Auf jeden Fall. Andi schreibt uns in Sachen Sky, du sprichst es an. Wann gibt es denn was zu Österreich?
Das wird tatsächlich ja erst später ausgeschrieben. Das haben wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz gewusst, wie das mit den Österreichern ist. Also es werden erstmal die Top-Länder, die großen Länder in dem Sinne vermarktet oder besser gesagt wurden dann ausgeschrieben. Das ist ja mit den Engländern so gewesen, das ist mit Deutschland so gewesen, das ist jetzt mit auch Italien gewesen, wo sich ja Sky groß bedient hat an dem Markt, anders zu den anderen Märkten. Und das in dem Sinne kommen dann die restlichen Länder, wie zum Beispiel auch Österreich, dann auch später. Ist sicherlich dann auch interessant, was dann mit der Schweiz passieren wird, aber da kommen wir dann sicherlich später auch noch dazu. Also wenn es dann soweit ist.
Also, ja, in Großbritannien ist Paramount Plus mit der Champions League am Start, in Spanien ist Movistar Plus mit der Champions League dabei, in Frankreich Canal Plus, in Italien ist die Heimat der Champions League weiterhin Sky. Und auch in England ist Sky damit dabei, aber nicht in der Champions League, dafür dort dann in der Europa League und in der Conference League, während da natürlich TNT Sports in England eher so die A-Punkt-Punkt-Punkt-Karte gezogen hat ab 2027 im Europapokal. Genau, dann kommen wir vielleicht noch auf weitere Reaktionen von euch zu sprechen. Emrik hat geschrieben, auf Paramount Plus können die meisten dann wohl verzichten. Noch ein Abo mehr, wenn man alles sehen will. Ich weiß ja nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, das mit dem ein Abo mehr ist ja immer so eine Sache dann in der Argumentation, weil RTL Plus bräuchtest du dann ja nicht mehr.
Das stimmt, aber ich sage jetzt mal, RTL Plus war ja im Verhältnismäßig ja doch das günstigere Abo aus den gewissen Konstellationen, die man sich da auswählen konnte. Das war jetzt gerade, wenn man so Angebote geguckt hat bei RTL Plus, ja dann doch relativ, ich sage jetzt mal, erschwinglich. Auch was man dazu dann auch geboten bekommen hat, eigentlich das ganze RTL-Angebot. Ich würde mal sagen, generell, dass Paramount Plus, aber insgesamt, wenn man jetzt sagt, okay, man will nicht nur Sport gucken, dass man da mehr bietet, als wenn man sagt, man kauft sich, ich sage jetzt mal, nur die Champions League und da muss man dann auf DAZN zurückgreifen. Und wenn man vielleicht sagt, okay, ich will nur Champions League gucken, aber keine Bundesliga, dann ist es ja verhältnismäßig teuer. Und klar finanziert man sich ja auch gewisse Sachen quer. Dennoch muss man sagen, ja, wie jeder seine Abos verhält oder das dann dementsprechend handelt, muss ja jeder selber wissen. Aber David, du hast nicht ganz unrecht mit den Abos. Mal kommt einer dazu, mal verschwindet einer. Aber im Endeffekt glaube ich, wenn es soweit ist, hat ja jeder Bock drauf und wird da vielleicht auf jeden Fall mal reinschauen. Ich denke mal, oder ich bin mal gespannt, wie es sich mit Kooperationen verhält mit aktuell Sky. Da hat man ja Paramount Plus aktuell noch drin. Wie sich dann generell Einstiegspreise anpassen, wie dann so agieren. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten, wenn es soweit ist.
Genau, Markus schreibt, um Gottes Willen, es ist richtig bitter für RTL. Tobias schreibt, ich bin ab 2026 im Sommer bei DAZN erstmal raus. Dann haben wir die Zuschrift von Emrik hatten wir eben schon. Jonas fragt, warum hat sich Paramount nicht auch Bundesliga-Rechte geholt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, dafür ist natürlich immer, also das ist ja immer so eine Sache, weil ich meine, dieses Schiedsgericht-Ding hat sich ja erstmal extrem lang gezogen. Dann ist ja natürlich die Frage, Paramount Plus, wie ist da die Strategie dann auch national und international gesehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Paramount Plus-Sache dann eine internationale Sache war, um halt eben die gewissen Märkte zu bedienen, weil Paramount Plus, muss man sagen, in Deutschland dann doch eher ein relativ kleiner Streamer ist. Das will man sicherlich auch dort ändern. Und das hat man jetzt im Endeffekt getan, muss man ja unterm Strich ja auch sagen, ist eine Werbemaßnahme gewesen für Paramount Plus. Man war jetzt groß in den Medien, man hat den Streamingdienst größer gemacht und wahrscheinlich war das sinnvoller, diese Champions-League-Rechte zu erwerben, besser als jede Werbemaßnahme, die man vorher getroffen hat. Die hat man sich dementsprechend auch kosten lassen. Aber ich würde mal sagen, dass das insgesamt für Paramount Plus eine gute Sache ist. Aber wie sich das ja noch weiterhin verhalten wird, keine Ahnung. Also bin mal gespannt. Ich meine, RTL Plus, du hast es angesprochen. Einige sind ja auch extrem, was heißt sauer, aber zumindest auf jeden Fall schade, dass sie auch nicht mehr dabei sind.
Ja, Markus schreibt, am Ende ist der Fan wieder der Dumme, der alles bezahlen muss. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir aus einer rechten Ausschreibung rausgehen und am Ende müssen wir weniger Geld zahlen als vorher. Ich glaube, da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen. Mike hat uns darauf hingewiesen, auf den Zoff in Belgien mit DAZN. Ja, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und dann hat uns Stefan noch geschrieben. Er geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, Luca, aber das ist trotzdem auch ganz interessant, weil ihr die Fragen gestellt habt. Wir haben letzte Woche über Pay-Per-View gesprochen, dass es Sky das erste Mal angeboten hat bei YouTube. Könnt ihr euch vorstellen, dass das möglicherweise auch bei der Bundesliga, Formel 1 oder MotoGP angeboten wird, unabhängig davon, ob es jetzt bei YouTube ist oder dann direkt in WOW als Pay-Per-View-Angebot?
Ja, sind wir mal gespannt, ob Sky das vielleicht mal machen würde. Ich meine, Pay-Per-View-Bundesliga wäre ja gar nicht mal schlecht. Also wäre zumindest mal, wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, okay, ich will mir nur den Klassiker angucken, Dortmund gegen Bayern oder Bayern gegen Dortmund, das ist wahrscheinlich nicht uninteressant. Dann auch direkt bei YouTube, weil ich würde mal sagen, das ist die Plattform, wo man das ganz gut umsetzen kann und wo man das ja auch, ich sage es mal, unfallfrei ganz gut übertragen kann. Wenn da mehrere Leute dann auch dazukommen, ich weiß nicht, wie Sky oder wie WOW das handeln könnte, dass man halt quasi sagt, es gibt den Sky Store, den gibt's ja, wenn man, wo man zum Beispiel
auch. Konnte man sich nicht früher auch irgendwie mit Sky Select so einzelne Spiele buchen oder so?
Ja, genau, das war ja dann über Satellit, also hat man ja eine Nummer angerufen oder man hat dann den Kanal über die gewisse Zeit dann
Zeit
irgendwie
freigeschaltet
bekommen, genau, aber das ist ja, das gibt's, glaube ich, in der Art gar nicht mehr. Deswegen, ja. Das,
falls da jemand von euch Erfahrung mitgesammelt hat, schreibt uns das gerne. Da sind wir ein wenig zu jung für.
Genau, das sind noch, ich sag jetzt mal, alte Sachen. Ich meine, bei Premiere gab es das ja,
ja sowieso wir haben, noch. Luca, ne? Luca und ich haben neulich alte Formel-1-Rennen geguckt. Da konntest du auf einem Kanal, oder nee, es war Fußball, glaube ich, ne? Eine alte Premiere-Konferenz von 2003 oder 2004. Da musstest du nicht umschalten mit Bundesliga 1 bis 10, um die Spiele zu sehen, sondern du konntest auf, meinetwegen heute Sky Sport Bundesliga 1 in dem Kanal noch 10 unterschiedliche Feeds auswählen.
Ja, die absurd. Technik war in dem Sinne mit der D-Box, mit der schönen D-Box damals nochmal etwas anders zu sprechen und vielleicht sogar etwas weiter. Ja, aber ich glaube, das Thema Pay-Per-View ist angesichts der Sache, ich meine, Sport Europe TV macht es ja auch. Ich meine, preislich macht das natürlich gar keinen Sinn, dass man sagt, man kauft sich ein einziges Spiel. Aber wenn man sagt, man möchte nur dieses Spiel gucken, ist es preislich dann doch erschwinglicher zu sagen, ich kaufe mir ein ganzes Monat oder ein Jahresabo. Ganz
klar. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen bei der Frauenhandball-WM. Er schreibt weiterhin, auf den ersten Blick ist RTL für mich der Verlierer, da sie unter der Woche kein großes Sportrecht mehr haben. Der Sky-Deal muss jetzt durchgehen. Jetzt ist das passiert, Paramount, was die letzten Jahre mit Netflix gesagt wurde, auch wenn Sky leer ausgegangen ist, können sie durch ihre Paketstruktur was daraus gewinnen. Sie könnten noch mehr Entertainment- und Cinema-Pakete verkaufen, denn mit beiden ist Paramount Plus dabei. Ergänze meinerseits, mal gucken, ob das so bleibt. Nur mal eine Frage zu DAZN, die haben die Bundesliga-Freitagsspiele, das sind doch meistens die Teams, wo in der Europa League und Conference League spielen. Wenn das so ist, sind sie für mich der Gewinner, auch wenn die Champions League weg ist. Luca, sehe ich ganz genauso, sie können die Spiele dieser Teams besser covern, auch wenn es natürlich mit Pech, keine Ahnung, dann die TSG Hoffenheim ist.
Ja, Sonntags, ich glaube, du hast Freitagsspiel gesagt, sind Sonntagsspiele natürlich, aber ich kann mich auch dafür verhört haben.
Ja, sorry, ja, das aber, ist das hier in der Nachricht
durchgegangen. Ja, sorry. Alles gut. Nee, deswegen, ich glaube, das ist der Tenor, den wir auch besprochen haben, ne? Ja, deswegen.
Genau. Genau, das dazu und dann vielleicht nochmal eine andere Frage, dieses HBO Max-Thema, das machen wir gleich nochmal auf und erklären diese Übernahmegeschichte, ihr habt sicherlich mitbekommen mit Netflix und hast du nicht gesehen, diese Abo-Modelle, Luca, aktuell HBO Max, welches Abo-Modell ist da in Anführungszeichen dein Favorit? Schließlich gibt es zwischen HBO Max und Discovery Plus, wenn man auf Sport geht, ja noch Unterschiede. Was zum Beispiel würdest du jetzt empfehlen, wenn man sich Olympia rund um Sorglos-Paket angucken will, was würdest du da machen?
Also ich würde tatsächlich bei Discovery Plus, wenn man einen Account da noch hat, erstmal bleiben, weil man ich sag jetzt mal, für einen relativ günstigeren Preis sich dort das Ganze anschauen kann. Aber man muss sagen, bei HBO Max, wenn man sagt, man will ein breiteres Aufgebot haben, um zu sagen, ich will mir die ganzen HBO-Kracher ranholen, dann ist das dann doch vielleicht eine Kombination, wo man das im ersten Monat mal testen kann. Aber tatsächlich muss man sagen, bei den Preisstrukturen gibt es ja bei HBO Max eine Einschränkung im Vergleich zu Discovery Plus. Wenn man Discovery Plus kauft, egal welche Stufe, dann bekommst du ja den Sport von Eurosport so wie du dazu. Bei HBO Max muss man vergleichsweise noch dieses Sportpaket dazu kaufen, was 3 Euro im Monat kostet. Also heißt, man steigt ein mit 6,99 im Monat mit dem Basisabo mit Werbung und dieses Sportpaket kommt nochmal mit 3 Euro im Monat dazu.
Hat er auch geschrieben. Jetzt mit dem Deal stellt sich aber die Frage, ob das Sport-Add-on, was es auch bei HBO Max gibt, wie das mit Discovery Plus zusammenhängt. Die Frage ist ja dann, Luca, wir haben es bei der Tour de France erlebt, ob es die Werbung auch wirklich in dem Ding ohne Werbung auch gibt. Oder ob sie dann werbefrei auch werbefrei machen. Sind wir mal gespannt.
Enthält Werbung und ist auf zwei parallele Streams innerhalb des bestimmten Limits beschränkt. Also
Ja.
ist damit
Und eine
dies.
letzte Frage. Danke dir. Und eine letzte Frage noch von Nils. Eurosport und Discovery Plus haben jetzt nicht nur Bob und nicht nur Rodeln, sondern auch noch Bob und Skeleton. Es lief wohl auch Ende November Skeleton bei Eurosport 1. Haben wir jetzt aktuell gerade nichts dazu gefunden. Aber Nils hat auch geschrieben, interessanterweise gab es dazu jetzt keine riesen Presseinfo. Und das wäre seit über 15 Jahren ja ein Comeback bei Eurosport. Aber dann wahrscheinlich auch viel englisches Worldfeed bei Discovery Plus und so weiter. Luke, aber du bist ja Aigallei-Ultra, von daher tangiert dich das eher peripher, wie man ja so schön sagt.
Wir sind Aigallei Ultras, ja. Also beschließ dich da mal bitte nicht aus.
Genau, so, dann sind wir mit unseren Feedback-Nachrichten von euch durch. Vielen Dank schon mal dafür, eine ganze Menge gewesen. Und ihr habt sicherlich auch schon ausgiebig die WM-Auslosung verfolgt für das Mega-Event, was uns da in Nordamerika beschäftigen wird nächsten Sommer über mehrere Wochen. Auch dazu gerne eure Meinung, gerne bei uns bei Instagram. Ein bisschen was haben wir schon parat, was die Infos angeht. Große Kommentatorenpools und so weiter noch nicht. Aber Magenta hat ja gesagt, wir werden sicher noch für ein paar Überraschungen gut sein. Was könnte das sein? Was wissen wir denn schon? Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren bis zu 18 Stunden Live-Berichterstattung täglich. Es gibt eine Morningshow, es gibt Rückblicke auf die Spiele in der Nacht, Analysen, die Konferenzen am letzten Gruppenspieltag, natürlich auch wieder viel auf Social Media. Es gibt, und Luca, da kommen wir jetzt langsam in den Bereich der Neuerungen, nicht nur alle 104 Spiele live bei Magenta. Ich sage jetzt auch mal bei Magenta Sport, mal gucken, in welchem Umfang man da noch andere Angebote zu sehen bekommt. Aber Luca, in Sachen UHD, 4K, könnte sich dann doch ein bisschen was drehen, wenn wir es richtig verstanden haben, ne?
Da könnte sich einiges drehen. Also das auf jeden Fall. Das hat man in einem Interview bei Digital Fernsehen angekündigt, dass man tatsächlich das Thema UHD auch in gewisser Weise auch deutlich öffnen möchte. Wir kennen es ja aktuell, dass die Telekom-Hardware ja exklusiver Bestandteil von UHD war. Also dass man gesagt hat, okay, Telekom Eigen oder Besitzer, die so einen Telekom-Stick oder auch dieses Magenta TV One haben, die kriegen diese UHD-Feeds exklusiv. Das war zum Beispiel ja weiterhin auch noch bei der Europameisterschaft so. Aber man hat jetzt gesagt, okay, wir wollen in gewisser Weise ja auch, weil viele andere Apps ja auch UHD oder
Hier mein
UHD-Inhalte
Fire TV-Stick zum Beispiel.
zeigen können. Und das auch anbieten können, will man halt mit der Zeit gehen und sagen, nein, nicht nur unsere Sticks und auch unsere eigene Hardware kann das, sondern auch dann die App. Das gibt es ja auch auf verschiedenen Smart TVs, egal ob Samsung, Android TV oder auch eben bei Fire TV gibt es das dann höchstwahrscheinlich dann zu
Hoffentlich, ja.
sehen. Und wichtig natürlich, dass die Geräte natürlich UHD oder 4K-fähig sein müssen, aber ich glaube, das sollte sowieso klar sein. Und man will in gewisser Weise dann auch die neue Zeit abdecken, das eben mit 4K UHD-Inhalten. Das muss man sagen, war dann doch in gewisser Weise eine Überraschung, dass dann die Magenta TV-App dafür bereitgestellt wird für UHD-Inhalte. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache sein, wie die App sich da verhält, weil bei der Europameisterschaft war es ja zumindest am Anfang so, dass die Magenta TV-App zumindest ja auch mal kurzen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber ich glaube, man ist da ganz gut vorbereitet.
Und HDR kommt dazu.
Ja gut, das ist logischerweise eigentlich dazu. Also wenn du UHD anbietest, musst du aus meiner Sicht auch HDR anbieten, weil sonst sieht das wirklich nicht gut aus.
Ja, so, dann kommen wir noch kurz zum Personal. Ja, ich sag mal so, die Herren Klopp und Müller haben jetzt noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Mats Hummels kommt dazu. Auch das ist keine große Überraschung. Wurde auch schon bei der WM-Auslosung dazu geschaltet, ist ja auch bei Prime Video jetzt am Start. Wird unter anderem ja in den Stadien vor Ort sein, im Studio in New York. Er sagt selbst, wir werden daraus eine richtig gute Sache machen. Und da fragen wir uns natürlich auch, wie es auch in dem ein oder anderen Bericht in den letzten Tagen bei der Bild zum Beispiel durchgeklungen ist. Was macht jetzt eigentlich Sandro Wagner nach seiner Entlassung beim FC Augsburg, der ehemalige ZDF und DAZN-Experte? Er soll wohl schon Anfragen bekommen haben. Und ich sage mal so, als ehemaliger Co-Trainer des amtierenden Bundestrainers könnte ich mir schlechtere Experten vorstellen. Greift er das ZDF zu oder geht er auch noch zu Magenta?
Da will ich jetzt keine Auskunft zu geben. Aber ich würde mal so sagen, die Personalie Sandro Wagner wird noch sehr interessant werden. Also diesmal nicht zu einer Entlassung oder zu einer Verpflichtung aufgrund eines Traineramtes, sondern ich glaube, als TV-Experte 2026 für die WM wird er noch aufspringen, auf diesen Zug. Also quasi eine Nachnominierung vielleicht erhalten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der Skodran Mustafi unter den TV-Experten. Das würden wir auf jeden Fall hier im Podcast noch weiter begleiten. Dann kommen wir zur Frauenhandball-WM. Luca, ich sag mal so, du hast jetzt nicht ganz so viel mit Handball am Hut. Wie blickst du denn von vornherein auf dieses Problem, was sich ja in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ziemlich aufgebauscht hat mit der DHB, hat gesagt, das ist ja, total schlecht. Wir müssen jetzt hier nicht die genaue Wortwahl wiederholen, aber Andreas Michelmann, der Präsident des DHBs, hat sich da ziemlich drüber aufgeregt, dass es zum Beispiel die Vorrundenspiele der deutschen Frauen beim Heimturnier nicht bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu sehen gegeben hat. Wie ist da dein Blick darauf? Jetzt sind die Öffis ja eingestiegen, das ZDF mit dem Viertelfinale heute, ich glaube, während wir eingezogen, wir sind gerade ins Finale eingezogen, sehe ich. Also das Halbfinale in der ARD. Und wie ist da dein Blick drauf, bevor wir gleich in die Einzelheiten einsteigen?
Ich meine, man kann sich ja jetzt glücklich schätzen, dass die Frauen so gut abgeschnitten haben, sich ins Finale durchgekämpft haben. Ich meine, sonst wäre man ja, wenn man sich jetzt, stell dir vor, man hätte die Vorrunde oder die Hauptgruppe dort nicht geschafft, oder die Hauptrunde, wie es ja im Handball heißt, nicht geschafft, dann wäre man ja komplett wieder ins Nichts im medialen Sinne gelandet. Deswegen, an sich ist es gut, aber ich hätte zum Beispiel mir gewünscht, und für die Leute, die es ja interessiert, ein Livestream bei sportschau.de oder in der ARD Mediathek oder im ZDF, im Streamingportal des ZDFs, wer hätte ja nicht schlecht getan für die deutschen Spiele oder halt einfach im Hauptprogramm zeigen, weil die nächste Wiederholung, was weiß ich, eines Krimis am Nachmittag braucht jetzt auch kein Mensch. Deswegen glaube ich, wäre das ganz sinnvoll gewesen. Ich meine, du hast es ja zitiert, beim DHB war man ja auch nicht glücklich. Vor allen Dingen weiß man ja, wie es funktioniert. Denn die Männer kriegen ja auch jedes Spiel bei einer WM und auch bei einer EM, wo man ja noch die Rechte hatte, wohlgemerkt ja auch im Hauptprogramm präsentiert.
Ja, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Gesprächsthema bleiben. Ich blicke gleich nochmal so ein bisschen zurück auf mein Lieblingsbeispiel in der Hinsicht, aber der Kollege Björn Beinhauer hat ja bei den Kollegen, also der Chef von Sport Europe TV, damals auch bei uns im Interview, gerne nochmal der Verweis, damals als die US Open neu zu damals noch Sport Deutschland TV kamen, so ein bisschen auch ein Interview gegeben, ganz interessant tatsächlich. Er sagt selber auch, ich hätte es mir natürlich gewünscht, dass es auch ein bisschen mehr Zuspruch gibt, dass die Free-TV-Abbildung auch möglich ist. Aber er sagt zum Beispiel auch, funktionieren auf deutschen Fernbedienungen nur die Tasten 1 und 2, was mich wirklich irritiert. Es wurde ständig über das gesprochen, was wir nicht bekommen, Free-TV in der Vorrunde, aber kaum darüber, was da war. 108 Spiele live mit großem Produktionsaufwand, das wurde kommunikativ fast bewusst ausgelassen. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir mal jemanden zu Wort kommen, der sich das Ganze mal angeguckt hat. Nämlich unser Hörer Lennart Werum, lieber Kollege aus der FFH-Redaktion, hat sich mal diesen Turnierpass bei Sport Europe TV gegönnt, bei der Handball-Frauen-WM, und erzählen uns jetzt mal, was das so kann.
Ja, ich habe mir mal vor der Handball-WM der Frauen den Turnierpass gegönnt für 14,50 Euro von Sport Europe TV. Habe ich so in der Form auch noch nie gemacht bei dem Sender, aber ich dachte jetzt wegen Heim-WM und so weiter, muss man sich ja mal anschauen. Und man muss auch sagen, dass das Angebot für den Turnierpass im Vergleich zu einem Einzelspiel, was nämlich 6 Euro jeweils gekostet hätte, dann doch ganz gut war. 6 Euro für ein Spiel finde ich dann doch ziemlich Wucher, vor allem ja auch für die deutschen Spiele. Aber kennt man ja von Sport Europe TV nicht anders, dass da die Einzelspiele leider sehr teuer sind. Ja, insgesamt mit der Übertragung war ich ziemlich zufrieden. Also der Stream lief sehr stabil. Man konnte auf zwei Geräten gleichzeitig immer gucken. Das hat auch gut funktioniert. Auch direkt auf dem TV-Stream lief sehr gut. Soweit ich das mitbekommen habe, gab es da keine wirklichen Ausfälle. Ist ja bei sowas auch immer nicht selbstverständlich. Genau, was ich ein bisschen schade fand, dass in der Vor- und in der Hauptrunde nur die deutschen Spiele kommentiert übertragen wurden. Alle anderen Einzelspiele konnte man zwar gucken, also auch sämtliche Vorrundenspiele, allerdings dann halt komplett unkommentiert. Auch mal ganz nett, Dann kriegt man mal ein bisschen was aus der Halle mit, von der Atmosphäre. Ja, aber so bei manchen Mannschaften, die man so gar nicht kennt, ist es ja dann doch ganz cool, wenn man noch jemanden hat, der einem was dazu erzählt. Aber bei den deutschen Spielen war es dann schon ein großes Team, was da auch vor Ort in der Halle war. Also Moderatoren und eine Expertin meistens aus der Handball-Bundesliga oder Ex-Nationalspielerin war dabei. Die Kommentatoren waren aber nicht in der Halle, die saßen im Studio und haben das von da aus kommentiert, was dann manchmal dazu geführt hat, dass die Moderatoren ein bisschen mehr wussten als die Kommentatoren und so. Aber soweit alles okay. Was mir auch gut gefallen hat, war die Konferenz, die es in der Vorrunde und in der Hauptrunde gab, wo ja immer 4 Spiele gleichzeitig liefen. Das war dann auch eine gute Möglichkeit, dann so die Spiele mal kommentiert zu gucken und sich abends einfach mal ja, die ganze Bandbreite dieser WM anzuschauen. War natürlich ein bisschen schwierig, weil die Kommentatoren selbst diese Konferenz gemacht haben, so wie das bei deinen oder so an anderen Sendern ja auch mittlerweile Praxis ist, dass die dann immer von einem Spiel zum anderen schalten und natürlich dann auch nicht wissen, was in der Zwischenzeit in der anderen Halle passiert ist, während das TV-Bild da nicht war. Also die sind dann im Prinzip genauso schlau wie die Zuschauer vorm Fernseher. War aber immer mal ganz unterhaltsam und man konnte sich das gut anschauen. Ja, insgesamt hat man auch bei Sport Europe TV jetzt gemerkt, sie haben sich eingegroovt im Lauf der WM. Also die Übertragungen sind besser geworden, gerade jetzt hier so zum Viertelfinale hin. Da haben sie ja dann auch Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung alle noch gezeigt mit Kommentaren. Und ja, für jemanden wie mich, der sich dafür Handball interessiert und sich das anguckt, hat sich es auf jeden Fall gelohnt, diese 14,50 Euro. Aber ich bin froh, dass ja, jetzt die Spiele auch im Öffentlich-Rechtlichen laufen, einfach für die Sichtbarkeit bei so einer Heim-WM deutlich besser, weil man erreicht halt einfach mit so einem Angebot keine Leute, die sich vorher vielleicht nicht so für Handball interessieren.
Ja, Luca, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, es hat sich für ihn gelohnt und das Thema an sich, das hat mich total an 2017 erinnert. Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Mal schon erzählt? Ich zitiere mal kurz aus der Pressemitteilung vom 9. Januar 2017. Die Deutsche Kreditbank AG, die zur Sicherung einer Live-Übertragung von Spielen der Handball-WM in Frankreich als Rechteinhaber für den deutschen Markt eingesprungen ist, wird den deutschen Fans eine einfache und frei empfangbare Livestream-Lösung in HD anbieten. Eine vorherige Anmeldung ist dabei nicht nötig. Als langjähriger Partner hatten wir auf eine Live-Übertragung im Free-TV hatten wir uns die gewünscht und hatten gehofft, dass es auch zukünftig der Fall ist. Da eine solche Lösung für den deutschen Markt nicht in Sicht war, ist die DKB kurzfristig eingesprungen. Die deutschen Spiele der Handballnationalmannschaft werden von den erfahrenen Handballexperten Markus Götz und Uwe Semrau live kommentiert. Die DKB wird über ihren technischen Partner YouTube das internationale Signal des Host-Broadcasters livestreamen. Bei Spielen ohne deutschen Kommentator hören die Zuschauer den englischen Kommentar des Signalgebers. Während den Anfängen. Also es ist nach wie vor ein Thema, das uns nicht loslässt, aber in den nächsten Jahren sich entschärft, weil da sind die Rechte ja vergeben.
Genau, ProSieben hat es sich ja vorangepirscht, sich dort die Handballrechte zu sichern. Nur kurz zurück zu Björn Beinhauer. Also an sich hat er mit seiner Aussage recht. Es gibt nicht nur Programm 1 und 2, keine Frage. Auch das Thema Sport Europe TV, ein ganz großes. Man hat ein Rebranding gemacht, sonst und sonst. Aber ich glaube, das ist halt generell so, wenn man jetzt sagen würde, und das ist ja auch bewusst so gewählt, sagt einfach mal, klar, ist es in Deutschland ja auch ein Recht, dass man die deutschen Nationalmannschaftsspiele im Fußball ja auch im Free-TV sehen muss bei einer WM. Aber das wäre ja ähnlich genauso. Ich meine, es wird ja im Verhältnismäßig auch nicht so viel über Magenta TV gesprochen. Vielleicht mehr, aber da, weil auch nur alle Spiele laufen, das ist halt wieder, Fußball ist größer als alles. Und beim Handball ist es so, wenn es auf 1 und 2 nicht läuft, dann existiert es nicht. Gut, jetzt müssen wir sagen, läuft ja dann in Zukunft jetzt bei ProSieben. Sind wir mal gespannt, wie sich da auch die Quoten entwickeln werden. Aber schauen wir mal, wie es wird.
Ja, weiterhin sagt Björn Beinhauer bei Handball World, wir machen das seit 2017. Wir haben die Rechte für insgesamt 9 Turniere gekauft, lange bevor jemand wusste, dass die WM 2025 in Deutschland stattfinden würde. By the way, das war auch der Grund, weshalb die Öffis gesagt haben, wir haben uns die Rechte nicht gekauft. Ja, wir haben langfristig auf die Entwicklung des Frauenhandballs gesetzt. Kurzfristig war aber schade, da war die Diskussion die sportlichen Leistungen teils überlagert hat. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben es ja mitbekommen, Luca, dass eben auch aktiv danach gesucht wurde, wer möchte denn vielleicht mit einsteigen? Die letzten Jahre war es Eurosport, das ist dieses Jahr nicht passiert. Und so war es eben diese Plattform, bis dann jetzt im Viertelfinale das ZDF und dann jetzt auch die ARD mit dazu kam.
Genau.
Oder weiter hier das Zitat zum Beispiel. Spannend finde ich übrigens, wie jetzt plötzlich alle auf den Erfolgszug aufspringen. Vor der WM einen Free-TV-Sender zu finden, der bereit gewesen wäre, die Spiele zu vernünftigen Anwurfzeiten zu zeigen und dafür eine im Vergleich zur Männer-WM fast lächerliche Lizenzsumme zu zahlen, war unmöglich. Das hat ja auch Dein auf der anderen Seite gesagt. Die haben gesagt, also sorry, wir konnten das nicht kaufen, weil uns gab es noch gar nicht, als die Rechte vergeben worden sind. Und wiederum andere, unter anderem mögliche Free-TV-Anbieter haben gesagt, die Preise sind zu teuer, die Sport Europe dann aufruft. Christian Seifert hat gesagt, das
Ja.
sei absolut unglücklich.
Gut, ich glaube, also dass jetzt Dein vielleicht da jetzt nicht einspringt, würde ich sagen, okay, dass sie sich vielleicht möglicherweise zurückhalten. Ich meine, die sind ja auch ein Pay-Angebot, dass die jetzt nicht sagen, okay, wir kaufen die Pay-Rechte von Sport Europe TV weg, ist ja auch logisch. Ich meine, das wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn jetzt Sport Europe TV sagen würde, wir haben uns die Rechte schon
Das
weit.
machen sie ja nur bei DAZN und das hat
Ja.
ja auch seinen Sinn.
Genau, also das hat ja, ist ja auch eine langfristige Planung, das wäre ja auch absolut falsch gewesen. Das hätte dann schon länger folgen müssen. Also da hätte ich tatsächlich gedacht, dass Eurosport sagt, hey, wir zeigen es. Ich meine, die haben ja die
Ich
Real-Life-Spiele
auch.
gezeigt,
Ja,
aber
und
das,
auch, dass die nicht
ne?
deutschen Spiele gar nicht kommentiert werden.
Genau.
Also gibt es da keinen Worldfeed-Kommentar? Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich nicht, also dann, ja, das ist ein breit gefächertes Thema, ist ein schwieriges Thema, was dann natürlich, ich sag's mal klar, öffentlich, wenn man sich da jetzt nicht groß mit beschäftigt, gesagt wird, oh, ARD und ZDF zeigen nicht, es zeigt ja
Auf der
quasi
anderen
keiner.
Seite, Luca, wenn du hast es eben gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass die Sportschau das im Stream zeigt. Das hätte sich doch auch keiner angeguckt. Also
Ja.
ganz ehrlich, wenn im ersten dann Trailer läuft, keine Ahnung, Frauenhandball-WM ab 17:20 Uhr bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek, also ganz ehrlich, da zappt doch auch keiner rein. Also die Millionensummen kriegst du doch nur, wenn es dann linear im TV läuft.
Eben.
Deswegen Regen, also nichts gegen Eiskunstlauf bei One. Aber, ne? Den Marathon in Valencia hätten auch ein paar mehr Leute gesehen, wenn er nicht bei. Den haben wir auch nur durch Zufall entdeckt, die Tage.
Ja, also das Angebot bei Sportschau.de oder in der Mediathek ist ja groß, aber
Mega, ja.
das kriegt echt nicht viele mit. Ich finde, das müsste man vielleicht auch nochmal besser platzieren. Aber das ist, glaube ich, mal ein Thema für eine andere Folge, aber generell muss man sagen, unglücklich. Generell muss man halt sagen, gut, dass sich ja jemand um die Rechte gekümmert hat, in dem Fall Sport Europe TV. Ganz klar, ich meine, dass jetzt jeder natürlich auf den Erfolgszug aufspringen wird, ist ja klar. Ich meine, das kann man ja zumindest.
Australian Open Finale.
Aber ich meine,
Ja.
das Ding ist, RTL bei dem Thema Basketball, die waren ja seit Anfang an dabei, jetzt in diesem Jahr, also beim Thema Europameisterschaft, hat man ja
Ja.
die deutschen Spiele immer gezeigt. Deswegen war das ja ganz gut. Ich meine, da hätte man ja auch theoretisch nach drei Sp oder vier Spielen rausfliegen können. Deswegen war das ja ganz gut, aber ja, schwierige Nummer. Sagen wir, können wir das so konkludieren? Ich glaube schon. Also deswegen
Ja, wir können.
sehr,
Ja,
sehr breit gefächert,
schreibt
das
uns
Thema.
gerne, was ihr da in den letzten Tagen noch aufgeschnappt habt und natürlich auch, wie ihr die Übertragung gefunden habt bei Sport Europe TV, bei ARD und ZDF. Jetzt auch gerade im Hinblick auf das Finale am Wochenende. Also, das ist doch durchaus ein Thema, über das sich vorzüglich diskutieren lässt. Ebenso wie über den Ellie Pelli, denn da ist die Darts-WM gestartet. Und zwar mit Quoten kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, parallel zur Europa League. Und wir müssen aber natürlich ganz kurz noch erwähnen, dass Jana Wosnitzer ihr Sport1-Comeback feiert. Sie wird nämlich in der kommenden Woche für Katharina Kleinfeld den Job der Moderatorin Elli Pelli übernehmen, feierte also ihr Comeback. Das wurde im Rahmen der Icon League bekannt gegeben. Genau, das als kleiner Service-Hinweis für euch. Und dann nochmal die News der letzten Tage. Luca, man blickt ja auch nicht mehr so ganz durch. Ich weiß, du hast es schon 7 Mal in diesem Jahr erklärt. Netflix, Paramount, Warner. Wer kauft da jetzt wen oder auch nicht und warum und wieso nicht? Also, erklär uns das nochmal für Anfänger.
Also, ich mache ja fast schon eine Geschichtsstunde raus. Also,
Lach- und Sachgeschichten und L und S spricht ja auch für deinen Namen. Also bitteschön.
Ja, genau. Das Thema Warner Bros. Discovery ist ja ein größeres. Man hat sich ja in gewisser Weise ausgerichtet, dass man verkauft werden möchte. Also man hat ja ein ganz klares Ziel gesetzt, dass man eben mit der Marke Warner Bros. Discovery jetzt nicht lange agieren wird. Das hat man für einen begrenzten Zeitraum gemacht. Dieser Zeitraum ist ja jetzt in dem Sinne erreicht. Man hat gesagt, man möchte Warner, also die Filmindustrie und die Serien, möchte man abkappen von dem TV-Geschäft, also von dem, was man bei Eurosport macht, was man in internationalen Geschäften hat mit TNT Sports oder ja, ich sag's mal, mit den Fernsehsendern, die man halt einfach in gewisser Weise kennt aus der Gruppe. Auch Discovery Plus gehört zu dem Thema New Discovery, so wie ich es jetzt nenne, und das Thema Filmgeschäft, also auch HBO Max gehört zu New Warner. Jetzt hat nämlich Netflix versucht, New Warner zu kaufen, das Thema HBO Max, deshalb wurde es ja ganz, ganz groß getroffen. Und der Deal, so was aus Netflix-Seite, war ja durch. Es gab ja auch E-Mails dazu tatsächlich, hey, wir haben uns tatsächlich jetzt Warner gekauft. Also das wird irgendwann bei uns im Portfolio dann erscheinen. Aber tatsächlich versucht jetzt in gewisser Weise Paramount das ganze Ding komplett auseinanderzuziehen. Nämlich die, und deren Ziel ist es, tatsächlich die ganze Gruppe, also New Warner und New Discovery zu kaufen, denn klar, für Paramount ist es A, wichtig, ein Studio zu kaufen, weil beim Thema Film möchten Studios kaufen, weil Netflix ist es komisch, die sind ein Streamingdienst in erster Linie, die wollen einfach nur Inhalte haben, heißt, die würden sich erstmal die Inhalte von New Warner kaufen. Für Paramount ist es generell, ich sag's mal, auch eine politische Sache, denn der Chef von Paramount ist auch ganz dicke oder hat zumindest gute Verbindung in die aktuelle Regierung von Donald Trump. Deswegen ist das auch da ein ganz, ganz großes Thema, warum man sagt, man möchte die ganze Gruppe kaufen, um weiterhin auch, ich sag's mal, eine haltende Hand drüber zu halten. Das, ich sage jetzt mal ganz verkürzt die Sache. Paramount versucht, wie gesagt, die ganze Gruppe zu kaufen, also auch inkludiert im Sport. Und Netflix ist nur für den Film- und Serienmarkt interessant, also möchte nur die Studios von Warner kaufen, das mal ganz kurz zu machen. Also es wird jetzt hier nicht Sport irgendwann bei Netflix kommen. Das
und was ist da jetzt schon durch und was ist noch im Gange? Also was steht jetzt schon akut fest?
Durch ist ja in gewisser Weise, also Netflix hat ja gesagt, oder zumindest aus deren Seite gesagt, wir wollen, oder wir, also unser Ziel, wir haben eine Kaufabsicht hinterlegt, aber es ist ja noch nichts offiziell.
Weil dann einer um die Ecke kam und gesagt hat, wir bieten mehr.
Ja, ja, das ist ja noch nicht, also das ist ja noch nicht möglich. Es gab ja auch so eine richtige Stellungnahme von Warner Bros. Oder von Warner, beziehungsweise von der gesamten Gruppe gab es ja noch nicht. Deswegen ist in dem Bezug alles noch offen. Klar haben viele Medienberichte oder Medien berichtet, dass es mehr oder weniger durch ist. Aber das Thema Paramount ist noch ein ganz, ganz großes. Deswegen würde ich mal noch ein bisschen auf die Bremse treten, was das Thema angeht, weil ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger.
Ja, dann treten wir doch nicht auf die Bremse, sondern ich weiß nicht, was Gaspedal auf Spanisch heißt. Machen weiter mit der Copa del Rey, denn die läuft bis 2029 bei DAZN. Das heißt, man verliert nicht nur die Champions League, sondern man holt sich auch was Neues dazu. Neben der Europa League und der Conference League, die ab 2027 dabei ist. Ab jetzt dann die Copa del Rey startet direkt dann jetzt hier nächste Woche, in der Woche vor Weihnachten mit dem 16. Finale quasi, wo ja dann auch die ganzen großen Teams mit am Start sind. Das Ganze läuft für 4 Saisons bis einschließlich 2028, 29 und DAZN CEO sagt natürlich auch logischerweise traditionsreicher Wettbewerb, DAZN erste Adresse für spanischen Fußball. Wir sehen es ja, Jan Platte macht jetzt auch viel La Liga in den letzten Wochen und Monaten. Ich denke, das spricht auch für sich und die Exklusivität spricht auch für sich. Und dann machst du weiter mit einem anderen großen Thema, was, glaube ich, auch für ordentlich Bewegung gesorgt hat in den letzten Monaten. Und es wurde auch knapp vor dem Saisonstart, dass dann letztendlich feststand, wie es läuft. Und was läuft, ist in dem Fall die Formel E. Und das im Free-TV, Luca.
Zum Glück, das war tatsächlich eine Sache, die war vor wenigen Tagen vor dem Saisonstart erst gar nicht klar. Nämlich, dass DF1 sich weiterhin die Formel E gesichert hat. Weiterhin ist ein weit gefächerter Begriff, weil man hat sich ja die Sublizenz von Servus TV geschnappt, um zu sagen, wir zeigen die Formel E auch in Deutschland. Aber man muss sagen, Servus TV hingegen ausgestiegen aus diesem Deal der Formel E. Deswegen
in
ist
Österreich
gewisserweise die Sublizenz erstmal erloschen, muss man auch sagen. DF1 hat die Lizenz jetzt exklusiv für sich gesichert, also nicht über Umwege von Servus TV. Du hast es auch richtig gesagt, Servus TV in Österreich auch komplett raus. In Österreich gibt es übrigens aktuell offiziell gar keinen Übertragungspartner für die Formel E. Also von daher auch interessant, Grund für Servus TV ist, dass man Einsparungen vor sich nimmt. Also man achtet da jetzt aktuell in gewisser Weise, wie man gewisse Sportarten positioniert. Die Formel E ist eine davon. Und DF1 macht jetzt komplett alles alleine, also aus dem Studio in Unterföhring mit Vorberichten, Live-Analysen und Hintergrundberichte. Auch in der Schweiz gibt es das Signal von DF1 zu sehen, da bei Blue Sport. Und ich denke mal, das ist ein guter Grund, DF1 auch vielleicht nochmal weiter zu pushen, was das Thema Motorsport angeht. Man hat ja weiterhin MotoGP dann noch über die Sublizenz von Servus TV. Das sagte auch David Müller, der Geschäftsführer DF1. Man hat ja weiterhin erneut Free-TV-Rechte sich geholt, das hat er gesagt, und die Übertragung weiterhin kostenfrei über alle Verbreitungswege, wo man DF1 gucken kann. Und wie gesagt, in HD-Qualität hingegen müssen wir noch sagen, The Zone, konnte man ja auch die Formel E sehen, auch in der letzten Saison, die sind raus.
Ja, genau. Das die Neuigkeiten in dieser elektromobilen Rennserie. Und dann kommen wir zu RTL. Die letzten Tage nicht wirklich mit guten Schlagzeilen unterwegs. Massive Stellenstreichung, hunderte Stellen sind betroffen. Stefan Schmitter, Freund unserer Funky-Podcast-Programmierung, hat gesagt, so sozialverträglich, wertschätzend und transparent, wie es in einer so schwierigen Situation möglich ist. Wir drücken die Daumen, dass es einigermaßen gut abläuft und kommen dann auf ein Sportthema zu sprechen, was an diesem Sonntag startet, nämlich der Playoff-Alarm bei RTL NFL mit Patrick Esumo und Björn Werner, die ja seit dieser Saison den frühen Slot ab 19 Uhr kommentieren mit dem Spiel Patriots gegen Bills und wie heute bekannt geworden ist, auch mit so leichten Red Zone Endzone Anstrichen, denn sie werden gerade, um im Playoff-Rennen auf die Entscheidungsspiele zu sprechen zu kommen, auch mal zu bestimmten Szenen anderer Spiele schalten, Luca.
Genau, man hat in gewisser Weise, du hast es ja gesagt, eine Mini-Konferenz angekündigt. Man so auch erstmal noch nicht gesehen, würde ich mal sagen, im Free-TV, dass man sagt, okay, wir ändern mal während der Saison so ein bisschen unsere Sendephilosophie. Aber ich würde mal sagen, es bietet sich ja an, weil ich sag mal, das, was wichtig ist, mal einzublenden oder zumindest Highlights dann auch einspielen zu können. Wie man das letztendlich dann macht, relevant, sehen wir dann am Sonntag. Aber ich denke mal, es ist so für eine so wichtige Saisonphase der NFL gar nicht mal so schlecht, auch, ich sag's mal, mit der Zeit gehen zu können.
Ja, und man tut alles, um die Quoten zu retten, oder?
Sicherlich. Also die Quoten, das können wir mal so ein bisschen drauf eingehen, waren ja in letzter Zeit eher schwach, so immer so. Die Abendspiele 6,9-7%, die späten Spiele waren ebenso einstellig, aber hingegen muss man sagen, waren diese Europaspiele, also da zählen die Spiele in, oder das Spiel in Berlin, besser gesagt, unter anderem ja auch dazu, die waren da ganz gut. Das liegt aber eher daran, wahrscheinlich, dass man am Nachmittag, gerade Samstag, Sonntag, nicht so einen Konkurrenzkampf hat, würde ich mal sagen, als wie Sonntagabend Primetime 20:15 Uhr.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Dann Kurznews, DFB-Pokal-Viertelfinale. Die TV-Spiele oder die TV-Verteilung der Partien sind klar. Wir haben ein Sky-Exklusivspiel Hertha gegen Freiburg und im Free-TV läuft im ZDF Leverkusen gegen St. Pauli, Kiel gegen Stuttgart und das Spiel Bayern gegen Leipzig, das nominelle Topspiel dieses Pokal-Viertelfinals, läuft dann im Ersten.
So ist es. Und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Das Ganze im Februar. Und freuen tut sich auch Sky, was das Thema NBA weiterhin angeht. Da hat man nämlich mit Florian Pretsch einen neuen NBA-Kommentator ins Team dazugeholt. Man hat oder man kennt ihn gewisserweise aus Zeiten von Dine und auch bei The Zone ist er unterwegs. Und sein erstes Spiel hat er schon getan oder gemacht, besser gesagt, also Debüt schon gefeiert am 6.12., also am Nikolaustag mit den New Orleans Pelicans at Brooklyn Nets. Das eben mit Bastian Dorit, der auch bei Dine tätig war. Das war sein Co-Kommentator an dem Tag und das, ja, in gewisser Weise wieder eine Erweiterung für Sky NBA. Und ich würde mal sagen, da machst du mit dem nächsten Thema weiter, was auch wieder ganz groß ist, nämlich das Thema belgische Liga ohne TV-Partner. Da war es ja auch richtig heftig.
Ja, und der TV-Partner, der nicht mehr will, überträgt trotzdem, weil da jetzt ein Schiedsverfahren gestartet worden ist zwischen der Jupiler Pro League und DAZN. Da gibt es einen Vertrag, einen Übertragungspartnervertrag, der läuft noch bis 2030, wert ungefähr ja ein bisschen mehr als 80 Millionen Euro pro Jahr. Und die Vertragsbedingungen verlangte mindestens zwei traditionelle TV-Anbieter als Distributionspartner. Da gab es dann Gespräche mit Proximus. Da sind Bedingungen nicht erfüllbar gewesen. Und bei DAZN wurde gesagt, ja, wenn wir das gemacht hätten, die Pro League, oder wenn wir die Pro League übertragen, machen wir damit Verlust. Deswegen haben sie versucht, da irgendwie zu kündigen. Und die Liga hat da jetzt Einspruch eingelegt. Und zwar per Eilverfahren. Die Pro League fordert, dass DAZN bis zu einer Entscheidung in der Sache seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den belgischen Fußballvereinen nachkommt. Dies würde die Produktion und Übertragung der Wettbewerbe für Fans und Vereine gleichermaßen gewährleisten. Bis zur Entscheidung des Schiedsrichters, das ist auch eine schöne Formulierung an der Stelle, erwartet die Pro League, dass DAZN seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommt. Also nach dem Zoff in Frankreich, jetzt auch Zoff in Belgien, Luca.
Ja, da wird weiterhin aber übertragen, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, mit dem Schiedsgerichtsverfahren, also ähnlich wie in Deutschland, würde ich mal sagen, aber da ging es ja tatsächlich um kommende Rechte und nicht das, was aktuell läuft. Also schon in gewisser Weise interessant, wie sich das dann noch entwickeln wird, das Thema, dass man sich da nicht einigen konnte mit einem möglichen auch weiteren Distributionspartner. So. Sind wir jetzt auch auf dem neuesten Stand, was das Thema Belgien angeht. Das werden wir sicherlich auch noch über die nächste Folge nochmal,
Ja,
wenn
das
es dazu was
beschäftigt uns noch.
Neues gibt,
Ja.
auch weiterhin verfolgen, weil nicht unspannend, was das Thema angeht. Also mal mitten aus der Saison aus einer Liga aussteigen zu wollen. Wie gesagt, übertragen tut man weiterhin. Das hat das ganze Verfahren ja, oder beziehungsweise die Forderung ja auch schon geklärt. Und dann würde ich sagen, kommen wir vom, ich sag jetzt mal, Faktischen, was so die News angeht, aufs Faktische und auf Zahlen, was Quoten angeht. Und da schauen wir, und da schaust du am Anfang auf die Formel 1.
Genau, die Saison 2025 ist zu Ende gegangen. Wir haben mit Lando Norris einen neuen Weltmeister und wir haben vor allem eine Übertragungsszenerie gehabt, wie sie in Deutschland ja durchaus besonders ist. Diese Free-TV-Rennen, diese vereinzelten bei RTL, liefen im Jahresschnitt, ja, nicht wirklich überragend, 1,4 Millionen. Letztes Jahr waren es noch fast 1,6 Millionen. Auch der Marktanteil ist von knapp 15 auf knapp über 12% gesunken. Ja, zu Seiten von Michael Schumacher hat RTL ja 10 Millionen pro Rennen vor die Fernsehschirme geholt. Und sogar 2020, als RTL ja noch die letzte komplette Saison übertragen hat, war man im Schnitt bei 4 Millionen. Danach hat man nur noch 4 Rennen pro Jahr gezeigt. Vor 2 Jahren hatten wir dann gar keine Free-TV-Rennen bei RTL, wenn ich es gerade richtig überschlage. Und seit letztem Jahr gibt es ja dann diesen 7-Rennen-Deal aufgrund der, ach, endlich können wir es mal wieder sagen, Luca, strategischen Content-Partnerschaft zwischen Sky und RTL. Und man muss sagen, die Formel 1 im Pay-TV, die läuft richtig gut. Durchschnittlich 752.000 pro Rennen, 10% stärker als im letzten Jahr. Starkes Saisonfinale, starkes Wachstum bei Frauen und bei Jugendlichen. Also im Pay-TV läuft es ganz gut. Aber uns beide hat es irgendwie übers Jahr doch nicht so gecatcht, Luca.
Nee, das stimmt. Uns beiden hat es gar nicht gecatcht. Ich meine, da kommen wir in den Bewertungen noch dazu. Du hast ja das Finale ja zumindest angeguckt. Deswegen, aber das, ja, da haben wir ja schon in gewisser Weise über die ganze Saison drüber gesprochen.
Ist
Oder
zu viel. Also mein Problem ist einfach, es ist zu viel.
das auch, aber ich würde mal sagen, das Thema RTL, da ist es dann im verhältnismäßig zu wenig und dann irgendwie immer mal wieder, im Sommer dann fast immer und dann auf einmal wieder gar nichts. Bis es dann mal wieder im Herbst, Winter mal ein Rennen gibt, aber dann schaut der Rest auch wieder in die Röhre.
Also dann ist es tatsächlich fast, also wenn du, also in Österreich ist es ja Hälfte, Hälfte. Aber ich finde, in Deutschland merkst du keinen Unterschied, ob RTL jetzt 4 von 21 Rennen zeigt oder 7 von 24. Also für mich macht das keinen Unterschied, weil solange sie nicht, keine Ahnung, 10, 11, 12 zeigen, gerät das in Vergessenheit. Ist
Gut,
das
das.
kein Gewöhnungseffekt, weil du
Ja.
dich nicht drauf verlassen kannst?
Das stimmt.
Warum soll ich mir Las Vegas angucken und nicht Brasilien?
Ja, das Ding ist, es sind ja 3 Rennen dazugekommen, aber es bringt ja in dem Sinne nichts. Also das Verhältnis ist ja gleich geblieben. Wenn ich 4 von 21 zeige oder 7 von 24, ist das ja immer noch im Verhältnis deutlich zu wenig. Also hat sich die Schnittmenge, wie viele Free-TV-Rennen man da zeigt, ja prozentual ja nicht gesteigert. Deswegen muss ich sagen, dass das ja, also weiß ich nicht, also die Free-TV-Strategie muss man nicht unbedingt verstehen. Klar, in Österreich ist
Sie
es ja.
nehmen alles, was sie bekommen, mein
Ja,
Gott.
klar, aber
Aber es funktioniert halt nicht
nee,
so gut.
funktionieren tut's nicht, keine Frage, wird sich aber sicherlich bei dem möglichen RTL Sky Deal ändern. Wer weiß, wie da sich das entwickelt. Da hat man ja, ich sage jetzt mal, Narrenfreiheit, wie sich das mit der Formel 1 dann noch weiterentwickeln kann. Aber ich würde mal sagen, in Österreich hat man in gewisser Weise Narrenfreiheit, wo man denn schaut oder beziehungsweise wie man das Ganze denn schaut. Servus TV, ORF, da hast du ja in gewisser Weise schon die Brücke geschlagen. Dort zeigt man ja 50-50 und das Finale hat diesmal Servus TV erwischt und die haben auch wieder dort richtig zugeschlagen, was Quoten angeht.
804.000 Zuseherinnen und Zuseher, wie es ja dann in Österreich heißt. Das ist die stärkste Reichweite für ein Formel-1-Rennen bei Servus TV in Österreich, seitdem die Rechte 2021, ich sage jetzt mal, gekauft wurden. Da sagen wir beide wahrscheinlich immer noch, ja, als Dankeschön, dass der Red Bull Ring da den Start 2020 gemacht hat, hat Servus TV da vielleicht eine ganz gute Kondition bekommen 2021. Naja, aber überleg dir das mal. Das ist ein Marktanteil in Österreich gesamt von 50% Zielgruppen. Marktanteil, Alter 12 bis 49, knappe 63%. Luca ist davon überhaupt nicht beeindruckt, weil er denkt sicher, ja, also solange sie nicht an Ski-Alpin-Quoten in ORF 1 mit 80% rankommen, ist das für Österreich-Verhältnisse ja gar nicht mal so gut, hat er zu mir im Vorgespräch gesagt.
Ich habe tatsächlich gedacht, es wird noch ein bisschen mehr, weil ich sag's mal, wir hatten ORF-Rennen, die immer stärker waren, dass es dann doch so ein Unterschied ist zwischen ORF-1-Rennen und Servus-TV-Rennen, hätte ich nicht gedacht, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen
Ja.
wie, zumindest am Anfang noch, Länderspiele, ZDF, ARD zu
RTL.
RTL, aber das hat sich ja mittlerweile, also die Spanne ist ja nicht mehr so groß zwischen den
Ja,
Unterschieden, das
teilweise
geht mit.
RTL ja größer, ja,
Ja,
klar. Ja.
deswegen muss ich sagen, das hat sich ja gewisserweise angepasst oder teilweise RTL stärker. Das ist bei Servus TV auch noch nicht der Fall, aber mal sehen, wie es dann nächste Saison ist. Man hat ja da auch wieder einige Highlights im Programm bei Servus TV und auch bei ORF 1, die Formel 1 weiterhin in Österreich in Free TV beheimatet.
Ich habe es mir jetzt hier vor ein paar Wochen nochmal aufgemacht. Las Vegas zum Beispiel, das hat RTL ja auch gezeigt. Da waren bei RTL 370.000 mit dabei und bei Sky 290.000. Also, das ist natürlich früh morgens um 5 Uhr, aber es ist schon erstaunlich wenig Unterschied.
Absolut korrekt. Also mal sehen, wie sich das Sportmecker weiterentwickelt. Quotenmäßig wird man sicherlich stabiler bleiben als die Free-TV-Rennen in Deutschland. Das können wir auf jeden Fall mal so erklären. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf den Fußball. Und du hast die Zahlen für unter anderem Bundesliga am Samstag für uns.
Genau, das war nicht ganz so berauschend wie in den letzten Wochen. Die Nachmittagsspiele bei Sky so 800.000. Die DAZN-Zahlen haben wir an dieser Stelle leider nicht vorliegen. Es ist ja das Saisontief gewesen. Rund eine Viertelmillion weniger, schreiben die Kollegen von DWDL. Marktanteil in der Zielgruppe keine 15%. Im Schnitt war Sky hier bei 20%, schreiben die DWDL-Kollegen. Und auch Leipzig gegen Frankfurt haben am Ende im Schnitt nicht mal 350.000 Leute gesehen. Der Schnitt liegt hier bei 880.000. Alles beträchtlich weniger. Und dann unser Lieblingsprodukt, Luca, Zweitliga-Topspiel bei Nitro, Darmstadt gegen Karlsruhe. Jetzt darfst du mal raten, wie viele Leute haben das gesehen? Im
Bei
Schnitt.
Nitro.
Bei Nitro, Darmstadt gegen Karlsruhe.
Ich hätte jetzt mal gesagt, so 650.000.
Es ist der Saisontiefstwert, 340.000.
Das ist tatsächlich nicht gut, das stimmt, ja. Da haben ja selbst die Topspiele bei Sport 1 ja mehr gehabt, oder nicht? Also zumindest,
Ja,
also
ja.
wenige, viel weniger haben sie auf jeden Fall, hätten sie auf jeden Fall nicht gehabt.
Ja, das stimmt. Ja, also Wahnsinn. DWDL, die Kollegen haben auch geschrieben, klar ist aber, für ein solches Quotenniveau hat man die Rechte kaum erworben.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Das stimmt. Ich meine, wir haben ja schon mehrfach
Als
gesagt.
Konkurrenz lief ja der Gottschalk-Abschied bei RTL.
Ja. Ja,
Den
aber.
kannst du nicht rüberziehen
Nee,
dann.
richtig. Aber das Ding ist, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Man würde ja zumindest mal einen Quotenanschwung sicherlich erreichen können, wenn man einen längeren Vorbericht hat. Aber wenn du quasi in das Geschehen reingeworfen wirst mit einem
Bei
Vorbericht
Nitro, also
20:15
warum denn
ist,
nicht
verstehe
länger?
ich nicht. Ja.
Ja, die sind ja auch manchmal mit 4 Leuten da und ach nee, also bitte,
Also
ihr könnt es doch.
produktionstechnisch haben wir ja gesagt, du hast es gerade gesagt, Können die es, aber ich sag mal, der Sendeablauf ist ein bisschen das Problem.
Ja, ich abonniere gerne euren YouTube-Kanal, aber zeigt doch die Viertelstunde einfach. Wenn ihr schon bei Nitro seid, zeigt es halt doch einfach. Zeigt es halt einfach.
Richtig.
Naja, gut. So, wir bleiben kurz bei RTL und vergleichen mal, was gestern Abend sich zugetragen hat. Wir nehmen ja auf, ihr habt es ja mitbekommen, während des Frauenhandball-WM-Halbfinals. Also Donnerstagabend, was war los? Bei Sport1 ist die Darts-WM gestartet. Auch da haben wir noch keine Zone-Zahlen bekommen. Bei Sport1 waren knapp 600.000 schon dabei. Das ist die längste und größte und überhaupt tollste Darts-WM aller Zeiten. Zielgruppenmarktanteil 10% und entgegengesetzt bei RTL lief der SC Freiburg gegen Salzburg in der Europa League. Ähnliche Prozente in der Zielgruppe, insgesamt 1,77 Millionen im Schnitt beim RTL mit Marco Hagemann, nicht mit Wolf Fuß. Das hat sich also, die haben sich so ein bisschen die Teams jetzt aufgeteilt. Ich weiß gar nicht, wer nächste Woche die Mainzer macht. Ja, also ich bin gespannt, was Sport1 da in den nächsten Wochen für Quoten abliefert. Spätestens dann parallel zur Tournee abends.
Richtung
Je nachdem, wie
Finale.
weit die Deutschen auch kommen.
Ja,
Ja.
Richtung Finale wird es auch wieder gute Quoten
Vierstellig,
auf jeden Fall
fünfstellig, sechs,
geben.
sieben, siebenstellig. Habe ich vierstellig gesagt, sehr schön.
Aber
Siebenstellig ist auf
vierstellig
jeden
wäre
Fall drin.
schlecht, ja.
Ja. Ja.
Das stimmt. Aber wird gut. Und gut wird sicherlich auch das, was schon war, nämlich Wintersport unter anderem in den Bewertungen, David. Was haben wir denn so gesehen? Die Saison ist ja in gewisser Weise angelaufen. Wenn Biathlon kommt, wenn Skialpin da ist, wenn auch wieder von der Schanze gesprungen wird, dann erheben sich auch die Quoten und dann gucken wir auch wieder da rein und gucken, was da auch beim Schnee passiert.
Ja, jetzt so krass aktiv. Ehrlicherweise hatte ich wenig Zeit in den letzten Wochen. Ich habe mir das erste ZDF-Opening in Östersund angeguckt und sah schon wieder heulend hier vor meinem PC, weil natürlich kann man sagen, sie haben es im Sommer schon gemacht, aber wenn der Biathlon-Zirkus zusammenkommt und Sven Fischer, Alex Ruda und Denise Hermann-Wick da stehen und es fehlt halt einfach eine. Und das ging allen so. Ganz egal, ob die ARD schon in den Tagen vorher da war. Aber Laura Dallmayr fehlt. Und diese Regenbogenbilder da über dem Skistadion in Östersund und dann auch allein schon, wenn ich ins Gesicht von Sven Fischer gucke, kriege ich, glaube ich, den ganzen Winter nicht seine Trauer aus dem Nachruf raus, aus dem Blick, den er jetzt drauf hatte, als sie dann das erste Mal da vor Ort waren. Es lässt mich immer noch schauernd, erschauernd zurück. Ich kriege da keine Worte für.
Ja, also das ist auf jeden Fall sehr besonders, wie das ZDF das gemacht hat. Ich meine, dass man da wieder daran erinnert hat, ist ja auch logisch. Man hat ja zwar City Biathlon ja auch schon im früheren Jahresverlauf im Programm, aber das wird ja jetzt auch nicht jeder gesehen haben können. Deswegen ist es ja logisch, dass man da beim ersten Übertragung der Weltcup-Rennen in Östersund da auch im ZDF nochmal dran erinnert hat. Das auch absolut korrekt. Ich habe ein bisschen in die Relives reingeguckt. Also ARD war zum Beispiel nicht vor Ort bei den Mixed-Rennen und bei der Staffel. Das hat man ja remote gemacht. Da hat Erik Lesser in deren Biathlon-Doppelzimmer-Podcast, wo sie auch hier und da immer mal über ihren Job in der Sportschau beim Biathlon als Experten reden. Er fand es gar nicht gut. Ich meine, er hat auch angeführt, okay, man will sparen lassen machen, das meinte, ist auch absolut gar kein Problem. So musste er zum Beispiel nicht nach Östersund fliegen und dann auch wieder zurück. Also ist dann schön nach Köln getuckert. War für ihn jetzt auch zeitlich gar nicht mal so schlecht, aber er meinte das mit dem Kommentar, Christian Dexner, der Kommentator war vor Ort. Und der Rest wurde dann tatsächlich remote gemacht. Auch Michael Anverbes war nicht vor Ort, war auch aus dem Studio dann mit Erik Lesser dabei. Also der Kommentar hat irgendwie gar nicht funktioniert. Die haben es über Teams gemacht, oder zumindest wollten es über Teams machen. FaceTime hat auch nicht so ganz funktioniert, weil halt eben extremer Versatz da war. Also man ist sich da in gewisser Weise extrem ins Wort gefallen. Da muss man sagen, da hat, ich sag mal, der konkurrierende Sender Eurosport mit ihrer Remote-Lösung ja eine bessere Variante am Start, wo ja Bild und die Tonabgreifung ja ineinander fließend ist. Da muss man vielleicht bei der ARD oder bei den Öffentlich-Rechtlichen noch nachziehen, aber ich denke mal,
Müssen wir bei Michi Rösch mal anrufen.
genau, aber da wird man sicherlich, es wird ein Einzelfall
Siehst du, ich habe Sigi Heinrich noch
bleiben.
gar nicht gehört, fällt mir gerade auf.
Ja, also das auch noch dazu, das ist auch noch ein gutes Thema, müsste man auch nochmal die Tage reinschauen. Aber also um das Thema zu konkludieren, die sind in Hochfilzen wieder dabei mit dem kompletten Team, nur nicht mit Wilfried Haag. Michael Wermbes macht jetzt dann auch unter anderem Interviews in der Mixzone, aber das, glaube ich, klappt ganz gut. Und das, ich würde mal sagen, fast schon zum Wintersport, wenn du nichts mehr hast.
Ja, gut, ich kann dich gerne noch mal kurz über Severin Freund monologisieren lassen. Ich finde das Duo im ersten einfach im Moment, es prickelt ein bisschen mehr als im ZDF aktuell. Weiß ich nicht. Also,
Der Unterschied ist schon
es
stark
gibt mich noch
bemerkbar, sagen
nicht.
wir es mal
Es gibt
so.
mich noch nicht so ganz.
Ja. Das ist, ich sage, der
Und
Unterschied
ich,
ist klar bemerkbar.
also ich liebe Severin Freund, aber irgendwie, es prickelt nicht so sehr viel im ersten. Weiß ich nicht. Kommt noch. Ich bin gespannt, wie sich jetzt über den Winter entwickelt, wie sich Alsa bei Eurosport macht. Ja, das wird in Sachen Skiflug-WM und Olympia auf jeden Fall noch mal ein Thema. Im Ski-Alpin kommen die großen Events ja noch mit komplette Toto vor Ort hier. Copper Mountain, irgendwie Bernd Schmelzer sitzt da allein im Stream, schön und gut. Aber jetzt dann so, wenn Lindsay Vonn Abfahrtsrennen mit einer Sekunde Vorsprung gewinnt, dann hat man ja auch gleich wieder diese Nostalgiegefühle. Dann kommen wir da in den nächsten Wochen und Monaten nochmal drauf zu sprechen. So, was gibt's sonst noch? Bei Sportschau.de, Eiskunstlauf, Daniel Weiß aus dem Homeoffice kennen wir alle schon, aber Marathon in Valencia aus dem Tagesschau Together Podcast-Studio mit den Podcast-Mikros. Mit Ralf Scholl, Tim Tonder und Reporter vor Ort. Ben Wosny war, glaube ich, da. Gesa Krause, gescheitertes Marathondebüt, wenn man so sagen kann. Ein deutscher Rekord für Amanal Petros. Hat sich gelohnt. Er hat es ja im Sportstudio angekündigt. Und im Tagesschau Together Studio wurde es dann ausgespielt, quasi.
Ja, also das ist auch eine Kombination, die man auch so nicht erwartet hat. Aber ich meine, macht ja Sinn. NDR-Produktion im NDR-Studio, im Streaming-Studio. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, dass sie da mit Podcast-Mikro da sitzen, fand ich jetzt auch tatsächlich sehr lustig. Aber es hat ja funktioniert. Übertragung, ich sag's mal, auch mit Live-Reporter vor Ort, war einem Livestream. Ich sage es mal so, es gibt rechte Inhalter beim Fußball, die haben weniger Reporter vor Ort bei ganz wichtigen Spielen.
An welche Spiele denkst du zum Beispiel?
Ja, ich.
Real gegen City zum Beispiel.
Jetzt zum Beispiel bei der Champions League. Ja.
Okay, ja, so Europapokal, Luca, was ist dir denn aufgefallen? Also ich kann mich dienstags immer schön rausziehen. Ich weiß, Prime macht das gut. Ich kann da beruhigt meiner Chorprobe nachgehen und muss mich da nicht groß drin verlieren. Sie machen es weiter gut. Ist dir noch was bei Prime aufgefallen? Oder hast du einen DAZN-Schock gemerkt, nachdem sie die Champions League-Rechte verloren haben? Wie ist dein Blick auf den Europapokal jetzt gegen Ende der Ligaphase?
Ich sag mal so, alles wie immer. Prime Vision ist extrem gut. Also, wenn es funktioniert, und es hat ja jetzt bei
Ist
den
es
letzten
jetzt nicht abgeschmiert?
Spielen
Okay.
hat's gut funktioniert, macht es sehr, sehr viel Spaß zu gucken. Also, wie viel Daten, Zahlen und Sachen also da eingeblendet werden, ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen in Echtzeit ist schon echt beeindruckend. Also, das funktioniert dann doch sehr, sehr gut. Also, lohnt sich, das auf jeden Fall mal anzuschauen, wer da Bock drauf hat. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Sonst tatsächlich hat man nicht viel Unterschied gemerkt. Olli Forster war wieder in der Konferenz, das hat mich erglückt.
Und ich glaube, wir freuen uns trotzdem auch drauf, dass DAZN dann alle Spiele des Europapokals zeigt, was RTL nach wie vor nicht tut. Das wird sich auch
Um,
nicht ändern.
wenn sie es, also wenn sie es, also das ist ja die Frage, wenn sie es zeigen. Ich meine, RTL
Ich
sagt ja,
gehe
die
ganz schwer
zeigen
davon
die
aus.
Top-Spiele, man hat ja nie von allen Spielen geredet, dass man die Top-Spiele der Europa League und Conference League zeigt. Aber ja, mal sehen, wie sich das dann entwickelt, auch bei DAZN. Sehen wir dann auch spätestens oder frühestens, besser gesagt, 2027 zur neuen Rechteperiode.
Okay, ja, und dann apropos DAZN, am Wochenende jetzt in der Fußball-Bundesliga. Alle drei Spiele der Bundesliga werden aus dem Stadion übertragen, Luca. Sonst noch irgendwas zum Oberhaus in den letzten Tagen, Wochen, was dir aufgefallen ist? Ohne die
Ah,
Watchparty
ja,
bist du ein
doch,
trauriger
doch,
Mensch.
doch, doch, doch.
Trauriger Mensch.
Real-Life-Spiele bei WoW
Die
gab's,
dauern so lange, ne?
ne? Das auch, aber ich sag jetzt mal, dass dann teilweise dein eigenes Top-Spiel fehlt oder Real-Life-Spiele. Was war das? Hamburg gegen Bremen hat, glaube ich, zeitweise gefehlt oder ist gar nicht als Real-Life erschienen, meine ich
Hamburg
zumindest.
Stuttgart oder nicht?
Oder auch Hamburg-Stuttgart ist auch dann nicht erschienen oder zumindest relativ spät. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Also man merkt schon unterschiedliche Ausspielwege, also die unterschiedlichen Ausspielwege zwischen Sky Stream und WoW, weil WoW ist immer nicht so aktuell, beziehungsweise kriegen einfach teilweise gar keine Relive von gewissen Spielen, während Sky Stream eigentlich alle kriegt. Das verstehe ich nicht. Also, dass da anscheinend eine unterschiedliche Datenbank wohl ja, hinterlegt ist, was da so Relive-Spiele angeht. Also finde ich schon ein bisschen kurios. Und auch jetzt beim aktuellen Topspiel, ich glaube Leipzig gegen Frankfurt, hatte man tatsächlich einen Vorlauf drin, halbstündigen Vorlauf, also auch so mittendrin, nicht irgendwie mal so nach
Ja,
einer Werbung
wirklich.
oder sowas. Aber ja, also das ist immer
Das,
noch
was ich bei
sehr.
Prime ja auch so schade finde.
Ja, aber es ist immer, also es ist nicht sehr konstant, wo man sagt, okay, die zeigen jetzt immer, also es beginnt immer mit der halben Stunde Vorlauf, wie man es in gewisser Weise bei der Bundesliga hat, wo man ja den halben Stunden Vorlauf hat, wo man sagt, ich meine, beim Topspiel ist es ja genauso, die reden ja nur in Anführungszeichen eine halbe Stunde über das aktuelle Spiel, weil je nachdem, wann sie ins Feed reinkommen, wird ja noch über die anderen Spiele geredet und dann kommen ja erst die Trainer. Also man kann ja eigentlich auch sagen, dass das also nicht ganz eine Stunde Vorbericht ist, aber für das Spiel eine halbe Stunde, würde ich sagen, reicht dann auch, wenn man das im Real Life drin hat. Aber es ist sehr inkonstant, deswegen verstehe ich das nicht.
Ja, das stimmt. Dann hast du mir noch erzählt, Discovery Plus sieht anders aus und du bist nicht so ganz happy damit.
Nee, die Übersicht ist einfach komisch. Also an sich, es sieht ja erstmal schön aus. Ich meine, das, was erstmal schön aussieht, das haben wir auch die letzten Tage, glaube ich, mal gesagt beim ZDF, ne? Das wirkt die Aufmachung im ZDF, wenn man irgendwie
Oh, bitte, bitte, liebes
Real-Life-Sachen.
ganze ZDF, das muss ich an der Stelle mal sagen.
Ja.
Genau, erstens das, du findest keine Sachen mehr. Und zweitens, Leute, ihr übertragt eine Fußball-WM. Gebt mir Full-HD-Streams, vor allem wenn ihr das Real-Life-Spiel im Full-HD anbietet.
Vor allen Dingen haben wir
Es ist wirklich,
ja.
wenn du, keine Ahnung, Wintersport, du merkst es so krass. Warum geht das bei der ARD und im ZDF nicht?
Ich verstehe halt im Endeffekt nicht, man hat diese Plattform, um erstmal beim ZDF zu bleiben, ja umgebaut.
Komplett neu gemacht, ja.
Komplett neu gemacht und so, Full HD, das ist uns relativ egal, was so Livestream angeht. Und vor allen Dingen, wenn man auf so Sachen featured, das aktuelle Sportstudio vorab im Livestream und dann ist es 720p und das ist fast nicht anguckbar. Das ist schon wirklich schlimm.
Ja, naja,
Und
das
jetzt zurück, Discovery Plus. Sieht gut aus, aber man findet auch hier relativ wenig. Man hat keine Unterschiede mehr zwischen, was wird linear gezeigt, was wird in einem, ich sag's mal, separaten Eurosport-Stream gezeigt. Und man findet zum Beispiel in der Übersicht nicht mehr, wie gesagt, den Unterschied, was ist linear, was ist Stream. Auch bei den VODs verhält es sich jetzt so. Das fand ich tatsächlich, ich sag's mal, vor in der Übersicht besser. Zwar wird dann teilweise angezeigt, englischer Kommentar oder mit deutschem Kommentar ohne Unterbrechung. Aber das ist, weiß ich nicht. Also irgendwie, wie man Portale oder Streamingdienste umändert auf besseres Aussehen und wie das sich dann handelt, ist manchmal
Ja.
absolut gar nicht benutzerfreundlich.
Dann hast du schon was zur Formel E bei DF1.
Ja, das macht man sehr gut. Also man hat hast schon gar keinen Unterschied gemerkt jetzt zwischen Servus TV und DF1. Man hat Experte David Beckmann, der letzte Saison noch in der Formel E gefahren ist. Dann hat man Christian Glück, der überwiegend Rallye kommentiert hat jetzt die letzten Monate für den Rallye-TV-Service der WRC. Also von daher ja, gewisserweise auch, ich sag's mal, Motorsport weiterhin verwurzelt. Und ja, man macht es gut. Also das Studio, ich sag's mal, relativ einfach, aber ich würde mal sagen, für DF1 sieht es sehr, sehr gut aus. Man hat sich ja in gewisser Weise, was so Box-Setup angeht, gehört man zu einem der schöneren. Also ich meine, die Saisonwand können wir ja auch irgendwann nicht mehr sehen. Da finde ich das tatsächlich, wie DF1 es macht, gut. Ich meine, Servus TV hat es ja letzte Saison genauso gemacht, wenn man nicht vor Ort war, dass man ja auch in gewisser Weise im Hintergrund die Bildschirme gesehen hat. Ich meine, das ist zehnmal besser, als vor so einer bescheuerten Wand zu sitzen. Und auch übertragungsmäßig war das sehr, sehr gut. Also ich würde mal sagen, man hat jetzt qualitätsmäßig keinen großen Unterschied gemerkt. Aber die Rennen gibt es übrigens auch im Real Life zu sehen. Also das ist auch der Unterschied. Auf DF1 kann man sich eine Woche lang die Real
Dann auch nur
Life-Rennen
Startende oder auch mit
angucken. Nee,
Vorbericht und so?
das ist komplett das, was man dann auch im Fernsehen gezeigt hat. Also mit Vorbericht.
Ah, So wie sich das gehört. Sehr gut. Genau, ich habe das letzte Formel 1 Rennen bei Sky gesehen, der Abu Dhabi Grand Prix. Und ich bin genau in dem Moment in den Vorbericht reingeklickt, als sie die letzte Runde von Sascha Roos und Ralf Schumacher von 2021 zum Einstieg in die Werbung gemacht haben. Weil, also Peter hat dann gesagt, hier, es war vor 4 Jahren durchaus turbulent. Und dann einfach zack. Ich dachte schon, okay, wann gehen sie raus? Aber sie haben tatsächlich dann diese 2 Minuten bis zur Zieldurchfahrt komplett gezeigt, und das gibt einem natürlich direkt dieses, was habe ich vorhin gesagt, Prickeln, was du brauchst, wenn du so einen Triple-Finish da in der Formel 1 irgendwie mega spannend aufziehen willst. Am Ende war es natürlich jetzt nicht so mega spannend, wie es hätte werden können, aber durchaus war ja Spannung da, so ist es nicht. Ja, also ich finde, sie machen nach wie vor einen nicht schlechten Job, und das kann man sich, Ich muss mir es für nächstes Jahr einfach wieder vornehmen, da intensiver reinzugucken, einfach auch, weil ich fundiert da positiv, negativ ein bisschen mehr zu sagen will. Ja, das ist einfach durchaus immer wieder respektabel, wenn man sich vor Augen führt, welchen Produktionsaufwand die da reinstecken. Mit 24 Rennen, Peter überall dabei und mittendrin und hast du nicht gesehen. Das ist schon ein enormer Aufwand, den die da reinstecken. Und was für eine Reiserei. Also ich habe bei Tobi Bannerfeld, dem Kameramann, der auch einen Mega-Job macht, überall direkt am Start ist. Ich weiß nicht, Lando Norris, als er seine Mutter oder seine Schwester oder sowas, als sie sich das erste Mal gratuliert haben, Worldfeed von der einen Seite und direkt im Kopf von Lando Norris hingefühlt Tobis Kamera drin. Also der Mann ist wirklich überall, und der hat auch, glaube ich, immer so das Ritual, dass er im Hotelzimmer von Abu Dhabi dann seine Schuhe zurücklässt, quasi, die er dann, keine Ahnung, das die ganze Saison dann getragen hat. Also was die an Aufwand da reinstecken, der ist 150 Tage im Jahr ist er nicht zu Hause, und das, Hut ab, also wirklich, das kann man halten von was man will, aber das ist ganz großes Kino, was die da abfahren.
Ja, und ich meine, zwar war ja, glaube ich, diese Saison auch ein oder zweimal bei Rennen in München, aber das ist auch eher eine Seltenheit, dass der tatsächlich mal irgendwie komplett nicht da ist. Deswegen.
Tobi, ja, der hat ja, nicht alle also, Rennen. Ja, ne?
Aber
ja,
deswegen.
Aber da rein beim Testfahrten und dann bist
du. Ja, genau. Aber der ist schon gut unterwegs. Also die ganze Crew, die das jetzt auch nicht unbedingt für Social Media immer so begleiten, das also mit Aufbau, Abbau, du bist ja im Endeffekt länger da, also bist schon vorher länger da und bist ja auch noch teilweise länger da als die Crew, die vor der Kamera steht oder das Ganze kommentieren, deswegen absolut stark. Und die Boxrennen, die jetzt Sascha, Ralf oder auch dann Timo gemacht haben, sind ja auch nicht so oft gewesen. Ich glaube, Japan war eines davon, aber sonst hat sich das ja dieses Jahr mal auch gewisserweise im Rahmen gehalten. Also ich sag's mal, die Rennen, wo man jetzt extrem lange unterwegs ist, aber sogar war man in Australien dabei? Das wüsste ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht, weil ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, dass man zumindest auch Australien rauslässt.
Will ich nichts Falsches sagen.
Ne, aber könnt ihr gerne mal im Feedback hinterlassen. Da seid ihr ja gewisserweise auch irgendwie die Stütze für uns.
Ja, und ganz großes Lob ans ORF. Ich habe sehr, sehr gefeiert, dass wir, also erstmal großen Props an den Insta-Account vom ORF. Erstmal cool, dass wir das überhaupt sehen können. Hätte ja auch sein können, dass sie das, keine Ahnung, wegblocken, so wie wenn ich in Österreich bin, ich den Sport 1 News Insta-Account überhaupt nicht aufrufen kann. Den gibt es bei mir dann bei Insta gar nicht. Also schön, dass wir das beim ORF überhaupt sehen können. Wie Ernst Hausleitner im Auto sitzt und dann von seinem F1-Teamchef angerufen wird, während er dem Insta-Zuschauer vom ORF Sport Insta-Account gerade erklärt, wohin sie gerade unterwegs sind. Nämlich nicht zum Medientag des Formel 1 Grand Prix von Katar, sondern, also in der Woche davor dann, sondern zum U17-WM-Finale, wo Österreicher dann leider verloren hat, aber fand ich cool. Einfach Synergien schaffen, die sind sowieso mit dem Formel-1-Team vor Ort, fahrt auch nach Khalifa ins Stadion und dann hast du halt Ernst Hausleitner vor Ort als Field-Reporter bei dem U17-WM-Finale. Im ersten WM-Finale im Fußball, in dem Österreich mit dabei war. Das war cool.
Absolut, also die Spontanität, ich meine, er war ja auch dann da, deswegen hat sich das ja in gewisser Weise angeboten, aber dass man da Synergien in gewisser Weise schaffen kann, ist ja schon mal nicht schlecht, und egal wie das Ergebnis, wie U17 ausgegangen ist, wie gesagt, war ja in dem Fall nicht gut, aber es hat sich ja trotzdem für den ORF auf jeden Fall gelohnt.
Ja, genau, auf jeden Fall. So, Luca, in Sachen Lacher der Woche konnten wir uns, glaube ich, nicht so ganz entscheiden. Also ich glaube, das eine ist eine Überleitung von Ilka Esmüller als Nachtjournal-Teaser nach dem Freiburg-Spiel, wo sich Laura Papendick mit Lothar Matthäus dann über Geschlechtsverkehr betreibende Pandas lustig gemacht hat.
Monogam sind Säugetiere. Wir Menschen liegen übrigens nur auf Platz 7. Die kalifornische Maus ist am treuesten. Und wir sagen auch, wer sich am umtriebigsten vergnügt. Ja, und jetzt wieder ihr, liebe Laura.
Oh, mir fällt gerade, danke dir, Eke, mir fällt ganz schlecht die Übergabe, oder? Lass es einfach weg. Aber schön, dass du auch lachst. Aber ich meine ihn natürlich nicht.
Das war schon nicht schlecht und es gab ja noch, ich meine, bei der FIFA-WM geht es ja viel um Gold.
Die Auslosung, ja.
Die Auslosung war ein Fiebertraum. Der Kommentar von Olli Schmidt, er war auch selber über den Umschnitt dann überrascht.
Das Objekt der Begierde, erblicken wir das Goldstück. Und damit meine ich nicht Heidi Klum, entschuldigen Sie.
Ja, was für eine wilde Veranstaltung. Also ich glaube, Wolf Huss war relativ sprachlos in seiner Kabine, neben Sascha Bandermann. Olli Schmidt hat das gut eingeordnet, vor allem auch diese FIFA Priest-Price-Geschichte da. Also da, wirklich, da können wir uns auf was gefasst machen. Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, Luca, die Trinkpausen bei der WM. Die Trinkpausen zur Schonung der Spieler. Das werden Werbefenster par excellence. Ich bin gespannt, ob wir komplette Werbung bekommen oder ob es im Splitscreen ist und die Bilder bei uns bleiben.
Könnte man ja fast schon einfügen, wenn man die Werbung. Das könnte ja quasi FIFA Piss Price nennen, weil dann kann man ja auf die Toilette gehen.
So. Oh Gott. So, damit wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Sehr gut, Luca. Ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr nochmal hören. Vielleicht regen wir uns rund um die Vierschanzentournee nochmal über die Tour de Ski auf oder so, wer weiß. Oder die fehlende Vierschanzentournee der Frauen, wer weiß. Das ist nicht unsere Sorge vor den Weihnachtstagen, deswegen euch eine besinnliche Zeit. Bleibt Screentime Sport auch 2026 treu und wir freuen uns gemeinsam mit euch über die Geschehnisse in der Sport-TV-Welt, Rechte-Welt, Übertragungswelt Deutschlands weiter mit euch zu sprechen. Von daher, habt schöne Tage, lasst euch nicht stressen und wir hören uns im neuen Jahr.
Das wünsche ich auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bye-bye.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.